Alle Stellmann, ein Thema, auf das viele schon lange gewartet haben und es wird auch gerne drüber gescherzt, ist eine mögliche Gemeindefusion von Burg Reuland. Die Wunschvorstellung mancher ist ja eine Fusion mit Weißwampach. Gut, das ist etwas schwierig.
Nein, es wäre ja jetzt machbar.
Ja, ja.
Wir würden Weißwampach übernehmen, da gibt es keinen Bürgermeister mehr, na wunderbar.
Ja. Sie haben vorgeschlagen, auf die Kolonne der Straßenarbeit von St. Vith zurückzugreifen. Das ist ein interessanter Vorschlag, aber wäre das überhaupt machbar?
Das ist natürlich machbar, eine Interkommunale zu gründen und dann mit den Kräften von den anderen Gemeinden etwas zu leisten. Es bringt nichts, dass wir zum Beispiel im Straßenbau sehr viele Maschinen kaufen müssen. 10 Kilometer weiter gibt es die Maschinen schon, da gibt es die Mannschaft schon. Warum können wir nicht mit Ihnen zusammenarbeiten? Das würde Geld für beide einsparen, das würden die Maschinen länger laufen lassen, weil wenn sie stehen, bringen sie auch nichts ein. Und in diesem Bereich, nicht nur im Straßenbau, es ist mit vielem möglich. Wir können zum Beispiel für das Schulwesen Schulmaterial gemeinsam generieren, was schon zum Teil gemacht wird. Aber da können wir riesengroße Einsparungen für jeden machen, wenn wir eine große Sammelbestellung oder mit der Interkommunalen zusammenarbeiten. Das hat jetzt nichts mit einer Gemeindefusion an sich zu tun.
Also eher Gemeindefusion light.
Nicht Gemeindefusion light. Wir können mit den anderen zusammenarbeiten. Das ist eine Gemeinschaft.
Eine Gemeinschaft. Fusion. Herr Schmitz, was halten Sie denn von einer möglichen Gemeinschaft oder von Fusionsplänen?
Nein, die Fusionspläne, also wie Herr Dollendorf sagt, sind wir nicht gerade bankrott. Die Gemeinde Burg Reuland wird ja wahrscheinlich die nächsten Jahre noch finanziell bestehen können. In unserem Wahlprogramm können Sie auch entnehmen, dass wir eigentlich die gleichen Ideen haben, uns mit den hiesigen Gemeinden, angrenzenden Gemeinden zusammenzusetzen, Maschinen zusammen einzukaufen und Maschinen zusammen zu nutzen. Das ist natürlich ein Vorteil, den man dann hat, dass man das Personal einspart und verschiedene Sachen dann zusammen machen kann. Zum Beispiel, wenn eine Straße geteert wird, dann wird die nicht einmal geteert von Ihnen, einmal geteert von uns, dann wird am einen Tag wird alles zusammen gemacht. Und ein Zusammenschluss der Gemeinden ist im Moment für mich noch total utopisch und ich glaube, das wird sowieso irgendwann vielleicht mal kommen, wenn das finanziell nicht mehr tragbar ist, aber in naher Zukunft glaube ich nicht, dass das passieren wird.
In 30 Jahren dann.
In 30 Jahren, ja, zum Beispiel.
Herr Stellmann, die lokale Polizei, die ist zwar nicht Teil der Verwaltung, aber sie kümmert sich auch um die Belange der Bürger und Sie schreiben in Ihrem Wahlprogramm, wenn man sie braucht, sollte sie da sein. Wie sollen wir das interpretieren? Meinen Sie, die Polizei ist nicht präsent genug in der Gemeinde?
Nein, nein, auf jeden Fall ist sie sehr gut präsent und wir wollen, dass das auch so bleibt. Wir haben ja ein Büro im Bauhof unten, wo vorher zwei Revierleiter saßen, wo jetzt nur noch einer sitzt. Und das soll auch so bleiben. Und wenn dieser Revierleiter zum Beispiel in Urlaub ist, bekommen wir jemanden von St. Vith runtergesetzt. Also das Büro soll bestehen bleiben, damit wir immer einen Anhaltspunkt haben hier in unserer Gemeinde. Wir wissen auch, dass trotzdem von St. Vith aus immer zwei Permanenzen rundfahren, auch in unserer Gemeinde und St. Vith-Gemeinde. Das bleibt bestehen, aber wir sollen unser Büro da unten halten, das wird auch so bleiben.
Beide Listen, das haben wir eben gehört, sind sich einig, dass der Bürokratieaufwand vereinfacht werden muss, auch in Bezug auf die Raumordnung, da haben wir jetzt so nicht drüber gesprochen. Ich zitiere, geringfügige urbanistische Verstöße sollten nicht mehr zu unverhältnismäßigen Problemen führen. Herr Schmitz, entstehen durch diese Amnestieregelungen nicht noch mehr Diskussionen in der Gemeinde?
Nein, es sind verschiedene Sachen, die sind jahrelang so gebaut worden, standen so da. Und wenn man die kleinen Sachen übergeht, natürlich muss man das prüfen und analysieren, inwiefern die Bausubstanz dem nicht entspricht der Regelung oder des Bauvorhabens. Natürlich soll das kein Freifahrtschein sein, dass man jetzt egal was wohin baut, aber man soll einmal es vereinfachen und die alten Substanzen einfach übergehen und sagen, dann ist es gut und nicht mehr Strafe drauf zahlen müssen.
Herr Stellmann oder Herr Dollendorf, für Ihre Liste, sehen Sie das ähnlich, dass diese Amnestieregelung eingeführt werden soll?
Also Sie meinen jetzt mit alten Gebäuden, die nicht genutzt werden?
Ja, oder vielleicht in anderer Form, vielleicht schwebt Ihnen da ja was anderes vor, wie man diese Bürokratie vereinfachen kann.
Also es ist eine Ohrfeige für alle Menschen in einem Dorf, die ihre Häuser auch sauber halten und instand halten. Und dann hat man da jemand, der macht überhaupt nichts. Und das fällt in sich zusammen. Es ist eine Schande für jedes Dorf. Da muss etwas geschehen. Da ist schon etwas in der Mache. Oder das wird schon angewandt und das soll auch konsequent durchgeführt werden.
Ja, ich denke, da spricht man vielleicht von verschiedenen Themen. Das eine ist vielleicht eine Ruinensteuer in dem Sinne. Ja. Hier ist ja unter anderem davon die Rede, dass kleinere urbanistische Verstöße keine größeren Folgen nach sich ziehen sollen.
Ja gut, man muss natürlich, wir wissen, dass diese ganze Reglementierung sehr komplex ist. Und da muss eine Vereinfachung hineinkommen. Das wurde auch schon letztes Mal in der PDG-Wahl wurde das auch angedeutet, dass da etwas kommt, bis hinunter in den Gemeinden, und das wird auch kommen. Ich habe die Zusage auch seitens der Regierung, dass auch für jede Gemeinde eine eigene Regelung kommt und die aber auch vereinfacht wird, damit das ganze Prozedere nicht mehr so notwendig ist, wie es jetzt ist. Man muss auch wissen, man kann jetzt einen Antrag stellen, in 3 Monaten ist er nicht mehr gültig. Und ehe man mal eine Zusage bekommt für einen Antrag, kann es bis zu 9 Monate dauern, im besten Fall. Und wenn sich dann wieder die Gesetze geändert haben, fängt man wieder von vorne an. Also das ist eine Hürde, die wir da momentan nehmen oder jeder Einzelne nehmen muss, sehr schwierig ist, unüberschaubar, und da muss wirklich eine Reform hineinkommen, die es wirklich jeden vereinfacht, damit auch jeder mit seinem Geld machen kann, nicht gerade was er will, sich in eine Richtung hält, aber trotzdem, dass er noch Herr und Meister bleibt über sein eigenes Geld.
Schön, Piron.
Ich möchte da gerade an zwei Sachen anknüpfen, und zwar einmal natürlich, wie Sie sagen, wenn andere ihre Häuser in Ordnung halten und andere Häuser komplett zerfallen, das ist natürlich auch fürs Dorfbild, das ist nicht schön, natürlich, da muss angesetzt werden. Das, wo wir aber mit dieser Amnestieregelung eher hinaus wollen, ist, man hat zum Beispiel ein Haus, das ist 40, 50 Jahre alt, die Leute wollen jetzt einen Umbau an diesem Haus vornehmen oder vielleicht einen kleinen Anbau, eine Terrasse bauen, müssen eine Genehmigung stellen. Das eine Fenster ist vielleicht nicht so platziert wie das andere, oder es ist vielleicht einen halben Meter zu weit nach rechts gebaut worden, etc. Dann kommen in diesem Moment sehr viele Hürden auf diese Menschen zu, obwohl die Häuser dann teilweise, wie gesagt, schon etliche Jahre an ihrer Position stehen. Natürlich muss jeder sich, vor allem auch bei Neubauten etc., an Regelungen halten. Dennoch möchten wir in solch einer Situation, dass das den Leuten halt eben nicht zu Lasten fällt. Es gibt auch Situationen, wo die Menschen die Häuser so gekauft haben, wie sie sind, und wo sie eigentlich gar nichts bekommen können und werden dann vor unglaubliche Hürden teilweise gestellt, weil es nicht exakt so konform ist, wie es sein sollte. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch immer den nachhaltigen Aspekt, der da berücksichtigt werden muss, beziehungsweise den ökologischen Aspekt auch. Aber auch da sollte die Gemeinde auf jeden Fall ansetzen und sich stark machen auch, dass diesen Menschen keine Steine in den Weg gelegt werden.
Herr Dollendorf.
Ja, vielleicht eine kleine Anmerkung dazu. Wir haben in den letzten 6 Jahren habe ich eine Unmenge von Regularisierungsanträgen gesehen. Und sehr, 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 sehr oft sind die Sachen auch einfach nur regularisierbar. Es ist ein zweischneidiges Schwert zu sagen, dieser Amnestie praktisch zu versprechen, weil es dann direkt zur Folge haben wird, dass die Leute einen Antrag einreichen und dann sofort schon gleich anders bauen. Da muss man aufpassen, höllisch aufpassen. Also in der Tat, tatsächlich ist es so, dass wir in der Vergangenheit immer mal wieder festgestellt haben, dass Sachen nicht konform gebaut wurden, und dann wird eben ein Regularisierungsantrag eingereicht, und wenn es regularisierbar ist, dann haben wir auch überhaupt kein Problem damit. Aber auch, man muss da wirklich aufpassen, dass man jetzt nicht Tür und Tor aufmacht, damit jeder dann einfach nur einen Antrag einreicht und dann komplett was anderes baut. Das ist, die Gefahr ist gegeben.
Ja, vielen Dank bis hierhin. Meine Damen und Herren im Saal, jetzt sind Sie wieder dran. Sie haben die Möglichkeit, Fragen zu stellen zum Thema Verwaltungsservice oder vielleicht auch Raumordnung. Bitte einfach mal die Hand heben. Caroline kommt zu Ihnen.
Ja, da haben wir Ratsmitglied Romano Schmitz.
Ja, guten Abend zusammen. Bezüglich Raumordnung und was auf uns zukommen wird. Wir müssen ein bisschen vergleichen, wie es in den anderen Ländern um uns herum aussieht. Wir sind in Ostbelgien in einem Raum, wo es für Planer und dann aber auch so gesehen für die Leute, die etwas bauen wollen oder etwas umändern wollen, schwierig ist, weil wir keine richtige Grundlage haben. Das wird sich ändern. Das deswegen, die Raumordnung ist mittlerweile Aufgabe des Ministerpräsidenten, der hat sich der Aufgabe angenommen. Und Ziel der Gemeinde muss es sein, die neuen Regelungen, die kommen werden, mit zu diskutieren, damit sie auf die Gemeinde passen. Das Hauptproblem, was wir aktuell haben, ist, es wird etwas geplant und man will es unbedingt durchdrücken. Als erstes Mal wäre es sinnvoll, bevor man etwas baut, mit der Gemeinde zu sprechen. Dafür haben wir eine Dame, die da gerne weiterhilft. Es ist nur leider so, wenn sie kein richtiges Grundlagenblatt hat, so wie es dann FIT zum Beispiel hat oder andere Nachbargemeinden aus Deutschland, wo es vielleicht zu viel ist, oder in Luxemburg, ist es für sie auch schwer, weil sie nicht das alleinige Sagen hat. Und umso schwieriger ist es für die Planer und dann auch Bauherren, das umzusetzen, wenn nicht klar ist, was man machen darf und was nicht. Und ich erhoffe mir halt mit der neuen Raumordnung in Abstimmung mit den Gemeinden, dass das sich verändern wird. In der Zwischenzeit, weil das wird auch nicht morgen auf der Tür liegen, müssen wir oder sollte der neue Gemeinderat und auch dann das neue Schöffenkollegium die aktuellen Prozesse hinterfragen im Rahmen der Möglichkeiten. Das ist möglich, weil es werden Auflagen auch von der Gemeinde gegeben. Und da muss man prüfen, ob diese in Abstimmung sind mit den Gegebenheiten, die man im Dorf vorfindet. Das heißt, warum, ich gebe ein praktisches Beispiel, warum muss jemand einen Vetter haben, wenn er in der öffentlichen Kläranlage angeschlossen ist? Das ist einfach, weil es im Prozedur so drin ist, wird es so angewendet, für die jeweilige Person sind es aber mehr Kosten. Und das müssen wir auf den Prüfstand stellen, das kann man kurzfristig machen, aber mit der Raumordnung werden wir uns anpassen müssen und sollten auch mitsprechen.
Ja, vielen Dank. Gibt es weitere Wortmeldungen?
Diesmal ist es tatsächlich eine Frage. Und zwar, Frau Pirot, Sie sagten eben Amnestie, bei kleinen Vergehen, was Regularisierung angeht. Was ist klein? Bis wo ist denn klein und ab wann ist es denn groß? Wie wollen Sie das schaffen, dass das korrekt für alle Bürger sein wird?
Da gilt es sich auf jeden Fall mit den zuständigen Behörden für Raumordnung zusammenzusetzen und eine Regelung zu finden, die fair ist, die fair bleibt. Vorab da klar zu definieren, was ist klein, was ist groß, bis wo gehen wir nicht, würde jetzt den Rahmen ehrlich gesagt sprengen, da das Verfahren, also da es schon ein komplexeres Thema ist und ich der Ansicht bin, das bedarf definitiv einer genauesten Analyse.
Ja, vielen Dank. Wenn es keine weiteren Fragen aus dem Publikum gibt, würden wir zum nächsten Themenbereich kommen.
Ja, und da kommen wir zu einem etwas heißeren Eisen. Ja, die Regionalstraße N62. Ich hoffe, dass ich nicht zu viele Leute nervös mache. Erhitzt seit Jahrzehnten die Gemüter. Trotz vieler Studien und Versprechen hat sich in dieser Zeit wenig getan. Ja, die Liste Bürgerstimme Plus hat kürzlich eine Petition gestartet, damit das Thema der Umgehungsstraße bei den zuständigen Behörden in Namur wieder auf dem Tisch landet. Heute Nachmittag, als ich kurz reingeschaut hatte, waren es 122 Personen, die es unterschrieben hatten. Es müssen am Ende 1000 Personen sein, damit die Petition in Namur im Parlament vorgebracht wird. Herr Stellmann und Herr Dollendorf, ja, wie man bei Ihrer Listenvorstellung gehört hat, stehen Sie dieser Petition sehr kritisch gegenüber. Anlässlich der Listenvorstellung in Aldringen haben Sie gesagt, Herr Stellmann, dass die Petition eine Ohrfeige für die Leute ist, die sich jahrelang dafür eingesetzt haben. Herr Dollendorf, Sie sagten und hoffen, dass der Schuss nicht nach hinten losgeht. Das sind auf jeden Fall klare, harte Worte von Ihnen beiden. Wie sind diese gemeint?
Harte Worte, das sind auch keine harten Worte. Nein, kleine Korrektur, Sie haben gesagt, 1000 stehen wir, damit es bei den Behörden vorliegt. Also Behörde will ich das mal näher definieren. Dann liegt es nicht bei den Behörden, nicht beim zuständigen Minister, dann wird es erstmal im Parlament diskutiert, bei der Region Wallon. Dann liegt es da lange nicht beim Minister. Beim Minister waren wir sehr oft vorstellig, insbesondere Marion. Wir haben einige Termine gehabt, wir haben Termine vor Ort gehabt. Wir haben immer, wenn Unfälle passiert sind, und gerade eben um 4 Uhr ist wieder einer passiert, hat Marion sehr oft dann den Minister angesprochen, wieder darauf hingewiesen, dass da wieder ein Unfall war und dass wir unbedingt eine Lösung finden müssen. Wir wissen aber, warum wir keine Lösung gefunden haben oder warum nichts passiert ist. Es war auf dem Infrastrukturkatalog gewesen. Die damalige Regierung hat in der Regierungserklärung dann vereinbart, dass oder im Regierungsabkommen vereinbart, dass kein Kilometer neue Straße gemacht wird, haben sie dann doch an anderen Stellen gemacht, sind auch gegen ihr eigenes Wort gegangen, aber unsere N62 war aus dem Regierungskatalog schon mal rausgestrichen und deswegen Stillstand. Die Petition ist grundsätzlich nicht verkehrt. Wir haben bei uns in der Fraktion oder auf der Liste darüber diskutiert, ob wir die auch unterschreiben sollen. Gut, wir sind jetzt aber auch ein Stück weit im Wahlkampf. Okay, haben wir es erstmal nicht gemacht.
Warten Sie da den 13. Oktober ab.
Na, das sehen wir dann. Ich erkläre Ihnen ganz genau, warum wir nicht so happy darüber sind. Die war natürlich ohne Abstimmung mit uns, ist die gemacht worden. Hätte man sich darüber auch verständigen können, soll man nicht nochmal was machen, dann hätten wir es wahrscheinlich nach dem 13. Oktober gemacht. Jetzt ist es aber vorher passiert. Und jetzt haben wir, sage und schreibe, wie viele Stimmen waren es, haben Sie gesagt?
Als ich nachgeschaut habe, 122.
Okay, ja, 122 Stimmen. Das heißt, wenn das neue Kollegium, wer auch immer das dann ist, dann nach den Wahlen auf den Minister zugeht und sagt, lass uns die Akte nochmal angucken. Und er sagt sich dann, ach ja, gucken wir mal, da war doch irgendwas gewesen, da war doch eine Petition. Und er sieht, dass da 122 Leute unterschrieben haben. Ja, wo geht die Akte denn dann wohl hin? Dann geht sie ganz unten in den Haufen. Und deswegen war ich da nicht happy drüber. Jetzt können wir immer noch gemeinsam überlegen, ob wir haben noch recht viel Zeit bis zum Abschluss der Petition, ob wir da die Kuh noch vom Eis bekommen können, ob wir nicht einfach alle gemeinsam sagen, lass uns die unterschreiben, damit wir zumindest die 1000 Stimmen auch bekommen, weil sonst haben wir nämlich bei dem nächsten Treffen mit dem Minister haben wir ganz schlechte Karten. Und deswegen war ich etwas sauer drüber. Nicht das Konzept oder das Prinzip der Petition, sondern dass das so ein bisschen... jetzt sage ich mal harte Worte, so ein bisschen Stück weit Wahlkampf war und das hätte ich mir nicht anders vorgestellt. Die Idee ist vielleicht nicht verkehrt, aber wir haben noch Zeit.
Ja, bevor wir Frau Pirro zu der Sache zu Wort kommen lassen, Herr Stemmerl, vielleicht können Sie das kurz definieren, was Sie damit meinen, mit dieser Ohrfeige für die Menschen, die sich jahrelang dafür eingesetzt haben.
Ja, und nicht nur jahrelang eingesetzt haben und immer noch einsetzen. Es ist ja nicht so, dass es zum Stillstand gekommen ist seit Jahren, dass da sich gar nichts mehr tut. Viele Leute, wie der Serge es auch gerade gesagt hat, der Gemeinderat, die Bürgermeisterin, jedes Mal interveniert sie beim Minister. So viele Dorfgruppen haben versucht, schon vorher Petitionen zu starten, so viele Dorfgruppen haben versucht, sich da einzubringen und etwas zu bringen. Aber wenn es von oben runter nicht kommt, okay. Wir wissen auch, ganz klar, das wissen wir alle seit der Regierungserklärung, dass die nächsten Jahre schwierig werden. Da müssen 21 Milliarden eingespart werden. Und ich denke nicht, dass Namur dann sagt, okay, dann schicken wir jetzt mal 30 oder 40 Millionen unten nach Burgreuland, damit die ruhig werden. Also das glaube ich nicht. Und deshalb die Ohrfeige für all diejenigen, die sich schon immer dafür eingesetzt haben und die jetzt gar nicht gefragt wurden, was sollen wir machen. Es hätte da, wenn man immer von Bürgernähe, jeder soll gefragt werden, hätten sie da ansetzen sollen, mal die Leute zu fragen, die sich schon immer damit befasst haben, was können wir da tun, anstatt jetzt einfach so nach vorn zu preschen. Das ist für mich, tut mir leid, aber das ist, Serge sagt, Wahlkampf, für mich ist Populismus.
Ja, Frau Pirro, ist es Populismus, ist es ein Wahlkampfmanöver?
Es ist definitiv kein Wahlkampfmanöver. Die Petition, der Text der Petition stand bereits im März diesen Jahres, da wir da das Thema auch ausführlich nochmal mit Kollegen in Eupen besprochen haben. Das Problem ist, ich hatte da noch zu dem Zeitpunkt ein politisches Mandat inne und es ist sehr kontrovers, wenn ich als Mandatsträgerin eine Petition beim wallonischen Parlament einreiche. Deshalb auch die Situation nach dem 13. Oktober, sollte ich Gemeinderatsmitglied sein, die Petition dann einzureichen, das ist definitiv fehl am Platz. Dann möchte ich dazu sagen, also 1000 Unterschriften, in dem Moment haben wir die Möglichkeit, die Petition in Namur vorzustellen. Diese läuft noch bis zum 28. Februar nächsten Jahres. Und wenn wir uns damit befassen, also ich glaube, jeder, der sich mit der Thematik befasst und jeder, der versucht, sich in diese Thematik einzubringen, bringt das ganze Thema wieder ein Stück weit nach vorne. Und deshalb wäre ich auch froh, wenn die Herren und Damen der Liste aktiv gestalten, diese Position auch mit unterstützen würden. Wir möchten da ansetzen, dass wir das ganze Thema nochmal aufleben lassen, dass wir die Akte nochmal auf den Tisch bringen, mit den Verantwortlichen in Namur uns zusammensetzen. Wenn nach den Wahlen mit einem Minister das Gespräch gesucht werden wird, nicht jeder Minister setzt sich mit den x-100 Petitionen, die es auch seitens der, also auf der Seite der wallonischen Region gibt, automatisch auseinander. Ich glaube, das ist das Argument, fruchtet da nicht. Und ja, wenn es von oben runterkommt, also ich glaube, es ist an uns gelegen, mit den Akteuren in Diskussion zu gehen, alles Mögliche dafür zu tun, weil es ist ja nicht nur so, dass wir dieses Problem auf der N62 haben, wir haben das Problem auch auf der N827, wir haben das Problem in den Dörfern, wo sich aktuell wir haben eine Verkehrsverlagerung, die sich in den Dörfern abspielt. Wir müssen diese ganze Thematik auf den Prüfstand stellen, wir müssen da die Verantwortung übernehmen und mit den Akteuren sprechen.
Ja, zu dieser Verlagerung in die Dörfer kommen wir jetzt in wenigen Minuten zu sprechen. Wenn dann kurz bitte zur N62 ja, selbst.
Also ganz unabhängig davon, ob wir jetzt die Petition mit unterschreiben oder nicht. Wir wissen, das sind Projekte, die dezennal sind, also die dauern 10 Jahre und noch länger. Aber wir müssen jetzt Lösungen finden. Wir können nicht dafür verlangen, dass die Ortschaften, dass die Menschen, dass die Bewohner jetzt so lange das Spiel mitmachen, wie es jetzt ist, bis das dann irgendwann mal jemand oben entscheidet, ja, wir machen was. Nein, wir müssen jetzt tätig werden und das werden wir auch tun, wenn wir den Auftrag bekommen. Eines möchte ich noch bitten mit der Petition, ich weiß nicht, ob Sie den Text noch ändern können. Sie schreiben von der N827, die von Grüfflingen bis nach Deifeld geht. Nein, das ist nicht die 827, die geht von Grüfflingen bis nach Gouwi und von Beo bis nach Deifeld ist die N87. Zur Information.
Herr Stellmann, die N62 ist auch mittlerweile ein Thema bei der DG-Regierung geworden. Es war auch in der Regierungserklärung mit erwähnt. Ja, Sie waren selbst auf der Pro-DG-Liste. Glauben Sie, dass Sie da die Kontakte zum Ministerpräsidenten spielen lassen können? Auch wenn die DG ja an sich nicht zuständig für den Straßenbau in der
Definitiv,
DG ist.
Definitiv, ja. Und auch mit der ganzen Regierung. Wir haben das Glück, dass in der Regierung nicht nur die Pro-DG, da sitzt auch die CSB, da sitzt auch die PFF. Und da können wir uns alle gemeinsam Kontakte knüpfen oder noch mehr knüpfen, dass es für unsere Gemeinde besser aussieht.
Ja, Schellenpero, auch Sie sprechen von guten Kontakten nach Namur, da dort die MR in der Mehrheit sitzt. Mobilitätsminister ist allerdings ein Minister von Les Engagés, also der Schwesterpartei der CSB. Glauben Sie trotzdem, dass Sie dort punkten können?
Auf jeden Fall ich habe gute Kontakte nach Namur und wir sollten diese Kontakte auf jeden Fall nutzen, um mit den Akteuren in Verbindung zu treten, um die Diskussion zu besprechen und wir sollten auch daran weiter ansetzen.
Herr Schmitz, als Grüfflinger kennen Sie die Situation an der N62 besonders gut, weil es wird ein fixer Radar am Ortseingang in Betrieb genommen. Ist das nur ein Tropfen auf dem heißen Stein oder wird das wirklich helfen?
Ja, das wird wahrscheinlich dem Moment die Fahrzeuge, die in Grüfflingen reinfahren, abbremsen. Und in meinen Augen, unseren Augen, ist das Problem nicht die Geschwindigkeit. Natürlich, in Grüfflingen wird schnell gefahren, der Radar bremst die Autos ab. Der Abstandsradar, der in Lengner aufgestellt wird, oder auch hinter Odlau bis Lengloch, ist eine Maßnahme, die ich nicht sehr sinnvoll sehe. Das Problem der N62 ist nicht die Raserei, sondern der Platz, die Straße ist zu klein für den Transitverkehr. Morgens fährt man sowieso erst nur mit 30, 40 bis nach Luxemburg, weil die LKWs nicht schneller fahren, nicht aneinander vorbeikommen. Verkehrsberuhigung ist ein Muss, aber hier ist das einzige Problem, der Transitverkehr ist nicht, die Straße ist zu klein, ist zu alt für den jetzigen Transitverkehr und die ist einfach überladen. Und da ist das Problem. Und die Geschwindigkeit, natürlich wird überall zu schnell gefahren. Die Straße damals wurde neu gemacht zwischen Sanfit und Grüfflingen. Die war super gemacht und dann hieß es direkt, das ist eine Rennstrecke. Aber wenn man neue Straßen baut, die macht man gerade, die macht man sauber, die macht man schnell. Und natürlich muss man automatisch den Verkehr beruhigen. Hier ist es auf jeden Fall ein Problem der Größe der Straße, die ist zu schmal und der Transitverkehr hat eigentlich nichts mehr verloren zwischen Grüfflingen und der Wemperhardt. Tut mir leid.
Ja, Sie sprechen den Platz an auf dieser N62. Ja, dadurch weichen die Leute auf die Nebendörfer aus. Man hat es eben noch gesehen, es passiert ein Unfall. Wohin fahren die Leute, statt dann auch über die Regionalstraße über Maldingen zu fahren, sind sie dann auch durch Esplow und Tommen gefahren, wo es dann zu teils gefährlichen Situationen kommt. Herr Dollendorf, Ihre Liste träumt davon, die Dorf- und Schulstraßen zu Spazierwegen und Sonntagsstraßen zu machen. Wie meinen Sie das? Ist das ein Traumdenken oder was meinen Sie konkret damit?
Träumen ist erlaubt, aber wir müssen uns auch der harten Realität stellen. Es ist momentan, wie es ist. Wir haben das große Problem mit diesen Dörfern. Wir haben einmal eine Studie gesehen, das ist ganz, ganz interessant. Jeder, der sein Handy anhat, kann von einer Institution in der Wallonie geortet werden zu statistischen Zwecken. Und wir haben feststellen müssen, dass durch Esplow 15.000 Autos fuhren. Das ist unglaubliche Zahlen. Da muss was getan werden. Und deswegen, wir sind auch an verschiedenen Punkten sind wir dran. Wir arbeiten mit Verkehrsberuhigung. Wir machen mit den Radar, dass einfach nur dass die Geschwindigkeit angezeigt wird. Auch wird Radar mal hinbestellt, wo es dann auch ein echtes Knöllchen gibt. Das macht alles keinen Spaß. Aber es hilft alles nichts. Die Autos sind da und wir haben sehr, sehr wenig Mittel in unserer Hand. Wir können noch Ortsverkehr können wir einführen, aber das muss dann auch wieder kontrolliert werden. Wenn es nicht kontrolliert wird, dann bringt das alles nichts. Es ist einfach ein Fakt, dass wir uns dieser Realität momentan stellen müssen. Wir müssen schnellstmöglich daran arbeiten, dass die Akte N62 irgendwie in eine Richtung weitergeht. Ansonsten, ich kenne mich selber, ich fahre auch manchmal zu schnell. Ich kriege auch regelmäßig ein Knöllchen, das macht keinen Spaß. Ich glaube nicht daran, dass man durch einfache Appelle die Leute dazu bekommt, so vernünftig zu handeln, auf der Straße zu bleiben, diese Ortsverkehre nicht zu durchfahren. Manchmal muss es eben sein, ob es Spaß macht oder nicht. Verkehrsberuhigung und auch Radar.
Ja, Frau Pero, sind auch Sie für mehr Radarkontrollen?
Definitiv. Nur muss ich ganz ehrlich sagen, ein fixer Radar, wie er jetzt in Gröflingen angebracht wird, das hat zur Folge, die Menschen bremsen in dem Moment kurz ab. Und hintendran wird dann auch wieder direkt raus beschleunigt. Es hat keinen wirklichen psychologischen Effekt, der da auch mit einhergeht. Was natürlich, wenn man sieht, zum Beispiel Streckenradare, die haben dann nochmal einen ganz anderen Effekt. Wenn die dann aber auf einer Strecke angebracht sind, wo sowieso keine 90 gefahren wird, dann kann man das Ganze auch wieder kritisch in Frage stellen. Das Thema, was vor allem aber ist, ist die Verkehrsentlastung innerhalb der Dörfer, die eine bessere Sicherheit, vor allem auch in Umgebung der Schulen, die wir aktuell haben. Wir müssen schauen, dass wir aus den kleinen Dörfern, dass der Verkehr da rausbleibt, dass wir da auch Kontrollen einführen. Das ist natürlich alles auch wieder mit einem enormen Verwaltungsaufwand ganz einfach verbunden. Aber ich denke, es ist wichtig, vor allem wenn morgens Kinder gehen zur Schule, es gehen Erwachsene spazieren, die Dorfkerne sind meistens aber ein bisschen kleiner gestaltet. Wir müssen da sorgen, dass da Ruhe einkehrt und dass die Straßen sicher gestaltet sind.
Ja, dieser Wunsch ist nicht neu. Herr Stellmann, ja, warum soll es unter Ihnen klappen, dass eben diese Verkehrsberuhigung in den Dörfern geschieht?
Also wie das Herr schon richtig gesagt hat, in Esplow, aber es ist ja nicht nur in Esplow. Wir haben momentan die Lage, dass halt eben die Regionalstraßen, die dafür konzipiert waren, früher, für die Leute zur Arbeit zu bringen, jetzt, du sagst es schon richtig, die sind nicht mehr dafür ausgelegt, aber sie sind da und sie sollen auch dafür genutzt werden. Was wird mittlerweile gemacht durch so viel Transitverkehr, den wir haben von LKWs, weichen sehr viele aus über die Dörfer, durch Braunlauf, durch Malschad. Das darf nicht sein und da wird gerannt, um an den LKWs noch vorbeizukommen, um dann vielleicht, ich weiß nicht, 5 oder 10 Minuten einzusparen. Und da wird es mittlerweile lebensgefährlich und nicht nur für die Kinder, auch für die Erwachsenen effektiv, die mal spazieren gehen wollen. Und das muss unbedingt geändert werden. Und da müssen wir den Hebel ansetzen. Wir wollen ein Gremium bilden oder wir werden ein Gremium bilden mit der Polizei. Was machbar ist mit der Straßenverwaltung, wie wir das hinbekommen, um da es geht nicht immer damit wir Protokolle setzen, weil das ist auch immer administrative Arbeit und das Geld, wem kommt das zugute, sowieso nicht der Gemeinde. Wir müssen da Sensibilisationsmaßnahmen nehmen oder Vorkehrungen treffen, damit es unmöglich ist, schnell zu fahren auf diesen Straßen. Und da wollen wir auch den Hebel ansetzen und da werden wir auch den Hebel ansetzen, damit auch die Dörfer wieder sicher werden für jeden, damit man wieder Kinder draußen spielen sieht. Und es ist ultra gefährlich momentan, schon seit einigen Jahren und da müssen wir was tun.
Ja, Herr Schmitz, hier vor der Halle in Grüflingen wird ein Mitfahrerparkplatz gebaut. Glauben Sie an das Konzept der Fahrgemeinschaft? Wenn man in die Autos blickt, sieht man schon, dass in den meisten Autos nur eine Person, allerhöchstens zwei sitzen.
Ein großes Thema für die Grüflinger, absolut. Der Mitfahrerparkplatz, ist die Grundidee ist top. Wie weit das jetzt genutzt wird, ist natürlich die Frage. Man kann auch darüber diskutieren, dass der Verkehr ins Dorf reingelagert wird, wobei es ja eigentlich nur wenige Autos rausfahren. Das ist viel Gespräch und viel Diskussionen, aber ich glaube nicht, dass die Leute darauf eingehen werden. Das ist meine persönliche Meinung, weil jeder ist stolz auf sein Fahrzeug und alleine irgendwo hinzufahren und dann auch schnell irgendwo reinzuspringen, was kaufen zu gehen, 14 Minuten früher oder auch später noch von der Arbeit nach Hause. Die Fahrgemeinschaften, die gibt es, die sollen gefördert werden. Durch einen Mitfahrparkplatz ist es natürlich eine gute Sache, die Möglichkeit besteht. Man hätte den vielleicht auslagern können in größeren Park, größeren Flächen außerhalb des Dorfes, wenn auch irgendwann mal eine Umgehungsstraße käme, dass man dann vielleicht nicht bis ins Dorf reinfährt und sich da trifft und dann wieder aus dem Dorf rausfährt.
Ja, Herr Dollendorf, ich sehe, Sie werden nervös bei der Sache.
Nervös nicht, aber ich muss bald zum Klo.
Ja, ja, Sie haben noch 30 Minuten auszuhalten.
Oh, das schaffe ich. Nee, ich muss sagen, der Mitfahrplatz, das ist grundsätzlich eine gute Sache. Das Umdenken, was stattfinden muss, klar, das ist keine Geschichte von heute und auf morgen stattfindet. Aber wir müssen auch mal bedenken, hat man sich den Platz da eben angesehen? Alle haben darauf gepacht. Also ich kenne schönere Plätze als diesen da. Und wenn man zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen kann, und wir sind immer wieder auf der Suche nach Subsidien, und wir haben hier Subsidien gefunden, und wir können aus diesem Platz einen attraktiven Platz machen. Wir haben auch darauf geachtet, dass in der Mitte nicht wie üblicherweise sonst immer Bäume stehen, damit man auch dann, wenn das Dorffest stattfindet, und da stehen wir auch in Abstand, immer mit dem Dorf, kann man auch ein Zelt da aufstellen. Also wir kriegen A, kriegen wir einen schöneren Platz und B, kriegen wir einen Mitfahrparkplatz. C, kriegen wir Subsidien, dann sage ich ja.
Herr Dollendorf, eine andere Möglichkeit der alternativen Mobilität sind die Buslinien. Es gibt auch eine Buslinie nach Luxemburg. Würden Sie sich in einen Bus setzen, um zur Arbeit zu fahren?
Ich fahre derzeit mit meinem Arbeitskollegen und nach 2 Minuten schlafe ich. Ich weiß nicht, ob ich im Bus genauso gut schlafe, aber wenn, dann ja. Die Linie ist nicht sehr gut genutzt. Wir begleiten das auch über die LIDAR-Projekte Fahr mit. Da gab es immer wieder Analysen dazu. Es hat schon Nachbesserungen gegeben, weil es gab ja gewisse Einschränkungen, dass man nicht immer so einsteigen und aussteigen konnte bei diesem Bus, der auch Naguvi fuhr. Da gibt es Nachbesserungen. Aber ich kann nicht in die Köpfe der einzelnen Menschen steigen und dafür das Umdenken sorgen. Das ist ein ganz, ganz langwieriger Prozess. Es muss dieses Angebot geben, ja. Wir sehen auch, ich habe auch Kinder, die noch ein Grad Führerschein, zwei andere noch nicht. Wenn die mal das dann fit wollen, die können morgens kommen die zur Schule und abends kommen die zurück. Ansonsten gibt es noch einen späteren Bus, aber richtig flexibel ist das nicht. Wissen wir, das ist ein Problem. Wer bei uns hier in Reuland oder bis ins tiefste Urtal, da brauchen wir ein Auto. Und deswegen die Bus und Bahn ist, oder Bahn nicht, aber Bus ist wichtig für den Schultransport, definitiv. Aber ansonsten sind die Möglichkeiten eingeschränkt.
Ja, Frau Pero, es gibt diese Buslinien, die dann zur alternativen Mobilität gehören, zur sanften Mobilität gehören dann auch die Fahrradwege. Gibt es deren in Ihren Augen genügend in der Gemeinde?
Wir haben ein sehr interessantes Netz, einerseits halt auch durch den Ravel. Da ist es wichtig, dass wir diese Wege auch vor allem instand halten, dass wir die kleinen Wege instand halten. Das gilt natürlich nicht nur für die kleinen Wege, sondern generell für die gesamten Straßen. Also hier gibt es einige Baustellen, was den Wegeunterhalt betrifft, wo wir auch definitiv dran ansetzen müssen. Und da zählen dann auch unter anderem die Fahrradwege zu. Wer natürlich dafür zuständig ist, es sind auch teilweise die Ränder etc., dafür ist die Gemeinde dann da. Und da müssen wir definitiv auch mit den Behörden, wie es eben schon gesagt wurde, zusammenarbeiten und auch die möglichen Finanzierungsmöglichkeiten, die wir da haben, nutzen.
Ja, Herr Stellmann, Sie haben anlässlich der Listenvorstellung gesagt, dass die Straßen, also die Gemeindewege in Ihrer Gemeinde in einem nicht so guten Zustand sind. Wie wollen Sie da mit knapper Kasse alle Straßen instand setzen?
Die sind in einem eher sagen wir mal, desolaten Zustand, nicht überall, aber auch die meisten. Aber okay, mit unseren klammen Kassen ist es auch nicht sehr möglich. Wir wissen schon, dass sich da etwas ändern wird seitens der Regierung mit den Auszahlungen. Wo wir dann die Möglichkeiten haben, wenn wir das Geld über einige Jahre sofort bekommen, größere Projekte starten können. Aber vor jedem Fall muss ein Umdenken kommen. Es muss eine neue Reform kommen. Die Straßen, die jetzt gebaut und repariert werden, liegen noch dem Lastenheft von in den 70er Jahren zugrunde. Da waren die Fahrzeuge lange nicht so schwer wie heute. Mit den ganzen LKWs, Traktoren, die groß sind wie ein Haus. Die schweren Transporte, die halt eben durch diese Straßen fahren, machen natürlich diese Straßen kaputt, weil sie nicht dafür konzipiert sind. Wir müssen da eine Reform reinbringen, damit diese Straße, wenn sie erneuert werden, einem neuen Lastenheft unterliegen, wo dem Rechnung getragen wird. Wir wissen schon, dass es dann teurer wird, aber wenn man es dann einmal richtig macht, dann ist es auch für längere Zeit gut.
Herr Schmitz, Sie sind im Bausektor tätig. Wäre das auch ein Thema, dem Sie sich annehmen würden?
Auf jeden Fall. Natürlich spielt der finanzielle Aspekt eine große Rolle. Da muss man natürlich schauen, wie man das Geld verlagert. Ein großes Problem zum Beispiel ist die Straße nach Oberhausen, die abgesunken ist. Das ist eine ewige Baustelle. Jetzt wird man sagen, ja okay, das ist, Flicken wird sehr teuer. Aber es ist auch ein Sicherheitsaspekt, den man wirklich einsehen muss, weil die Baustelle ist in unseren Augen sehr schlecht gesichert und die Beschilderung ist eigentlich nicht konform. Und das ist ein Sicherheitsaspekt, wo man vielleicht Wert drauf legen muss, dass man die Straße, ich weiß, das wird vielleicht nicht einfach sein, die zu flicken. Ich kenne den Kostenpunkt nicht, weil durch die Lage am Fels, am Hang und an der Uhr wird es sehr kompliziert. Und dann wird auch nicht nur das Stück ersetzen müssen, aber das sind Sachen, die muss man im Auge fassen, allein für die Sicherheit der Leute, die über die Straße fahren, weil es ist schon sehr gefährlich.
Ja, Dollendorf. Also mir war jetzt nicht bekannt, dass die Beschilderung nicht konform ist. Okay, kann man das melden, überprüfen wir das und dann kann man das ändern. Sicherheit ist auch für uns wichtig. Richtig ist, dass die Sanierung der Straßen extrem teuer ist. Wir haben auch noch ein großes Stück haben wir ja Richtung Uhren gemacht. Das ist auch teurer geworden, als wir uns erhofft haben. Jetzt kommt das nächste erstmal dran, das ist Aul. Da finden die Ausschreibungen statt und wir sind gespannt, ob diesmal die entsprechenden Angebote auch eingehen. Weil wir haben schon mal feststellen müssen, dass wir aufgrund von Kostenschätzungen durch die Studienbüros haben wir Summen veranschlagt und keiner hat ein Angebot darauf abgegeben. Das war natürlich dem Sachverhalt geschuldet, dass Materialien, Zement, Eisen extrem teuer geworden ist in kürzester Zeit, sodass die Studien und die Preise, die ermittelt wurden, gar nicht mehr mit der Realität übereinstimmten. Und da haben wir dann nachbessern müssen. Aul sind wir zuversichtlich, dass wir jetzt das als nächstes in Angriff nehmen können und wir wissen auch, dass die ganze Straße nach Uhren ein Problem ist. Aber wir können auch nur mal eins nach dem anderen machen. Und ja, die Strecke ist bekannt. Wir wissen, dass noch einige Stücke da absacken. Wie gesagt, Beschilderung war mir jetzt nicht bekannt, aber kannst du uns gerne zurufen, dann schauen wir uns das nochmal an.
Vielen Dank. Ich blicke ins Publikum. Gibt es Wortmeldungen zur N62 allgemein zum Thema Straßenbau in der Gemeinde Burgreuland?
Schönen guten Abend. Ich bin Kirsten und ich wohne in Oberhausen. Aber dass die Straße bei uns kaputt ist, das wissen wir alle. Das ist nichts Neues. Ich habe allerdings eine Frage zu einem anderen Thema, zu dem Thema Bus. Es ist euch schon bewusst, dass Oberhausen nur einen Bus pro Tag hat, oder?
Kennen die genauen Buslinien nicht.
Wir haben einen Bus. Ja, weiß ich. Einer kommt um 6, Viertel nach 7. Die kleinen Kinder in Uhren müssen um 6:30 den Bus nehmen, für zur Schule zu kommen. Und wir haben abends einen Bus, der um 5 zurückkommt, glaube ich. Viertel nach 5.
Ja, ich sagte ja, die Buslinien sind schlecht, das ist bekannt. Also, aber die Firmen wollen auch alle rentabel arbeiten und deswegen ist das Angebot, wenn man von der Bevölkerung mal sieht, von Uhren und Oberhausen, dann die haben so viele Linien in den letzten 10 Jahren eingestampft, weil nicht genug Leute fahren. Das ist ein Teufelskreis. Je weniger Buslinien da sind, desto mehr wird Auto gefahren. Je mehr Auto gefahren wird, desto weniger Buslinien gibt es. Und das ist ein bisschen das Problem. Aber ich bin 100% bei dir. Ich weiß, dass das Angebot von Seiten Tech für diese Gegenden katastrophal ist. Ja.
Es ist sogar so bei uns, dass wenn die Kinder Sommerferien haben, fährt gar kein Bus.
Da scheinen noch mehrere Stellen zu sein, wo der Bus auch schlecht fährt. In Piro, würden Sie sich für mehr Buslinien einsetzen in Ihrer Gemeinde?
Es ist natürlich auch so, dass auch außerhalb der Schulzeiten Busse definitiv auch die kleineren Dörfer erreichen sollen. wo wir dementsprechend mit den Verantwortlichen der Tech auch Gespräche suchen werden. Ein anderer Punkt, der gerade eben angesprochen wurde, ist, dass die kleinen Kinder sich in den weitergelegenen Dörfern dann morgens relativ früh in den Bus setzen müssen, um zur Schule zu kommen. Da sprechen wir von Kindern, die noch zur Grundschule gehen, die teilweise in den Kindergarten gehen. Und da müssen auch definitiv Lösungen heran, eventuell, dass wir mehrere Busse einsetzen, um Kinder später abzuholen, früher nach Hause zu bringen. Da müssen wir evaluieren, wie genau können wir da vorgehen.
Herr Dollendorf, ich sehe, Sie möchten darauf reagieren.
Ja, ganz kurz so dazu, da haben wir auch bei der DG interveniert, muss wissen, dass der Schultransport von der DG finanziert wird und wir auch im regen Austausch waren. Die Situation ist nicht ideal, manche Kinder fahren echt lange im Bus und es hat aber auch von den Anbietern, die diese Busfahrten anbieten, keine entsprechenden Angebote gegeben. Da kann man selbstverständlich mit der DG nochmal sprechen, dass die auch nochmal nachbessern, was die Preise angeht, weil die Preise waren fixiert und das war für die Busunternehmen teilweise uninteressant. Aber wir sind auf jeden Fall dabei, wenn wir anstatt dass ein Bus zwei Touren fahren muss und da sitzen dann manche Kinder, sind sehr, sehr früh schon in der Schule, wo wir dann auch natürlich die außerschulische Betreuung dann auch organisieren müssen oder abends die Kinder erst später wegfahren können. Und dann sind die Eltern sich natürlich wieder genötigt, sagen, meine Kinder sitzen nicht so lange im Bus, ich gehe sie selber holen. Das ist ja all das, was wir vermeiden wollen. Aber gerne können wir da auf die DG zugehen. Ich weiß jetzt nicht, wer für den Schülertransport zuständig ist und dann nochmal das Gespräch suchen und das Angebot für uns dann auch wieder verbessern. Ja.
Vielen Dank. Gibt es weitere Wortmeldungen zur N62 oder auch, ich denke, Christian ist nur an der Lampe am Spielen da hinten. Das sollte keine Frage sein.
Ja, ich hätte eine Frage bezüglich der Zufahrtsstraße zur Schule in Burgreuland. Will der nächste Gemeinderat da etwas unternehmen, wo diese Straße so eng ist, dass keine zwei PKWs aneinander vorbeifahren können?
Die Stelle ist bekannt. Ich habe gesehen, dass sich das jetzt auch nochmal verengt hat, weil da auch noch ein Zaun gebaut wurde. Das befindet sich auf Privatbesitz. Also die Straße ist, jeder, der Reuland kennt, weiß, das ist ein altes Dorf mit einer Burg, mit historischen Begebenheiten. Wir hatten auch vor einigen Jahren im Pekeneck, man kennt diesen Torbogen. Die Straßen sind halt in diesem alten Ort so natürlich gewachsen. Das Einzige, was man da machen könnte, müsste man mit der Enteignung arbeiten, aber ich weiß gar nicht, ob das möglich ist. Die Ecke ist eng, man kommt nicht gut durch. Mit gutem Willen kommt man immer noch irgendwie aneinander vorbei. Aber praktisch ist es nicht. Aber auch, ich habe jetzt konkret, ganz ehrlich, keine Lösung dafür. Da will ich auch ganz ehrlich sein.
Es hat ja schon mal dieses Ampelsystem gegeben. Warum kann man das nicht wieder einführen?
Das Ampelsystem hat scheinbar nicht funktioniert. Das war vor meiner Zeit. Und meines Wissens hatte es nicht richtig funktioniert.
Es war damals ein manuelles System, also keine Ampel, die automatisch hin und her sprang. Es musste immer eine Person da sein, die dann eben, wenn der Bus abfuhr, drücken ging und so weiter. Aber ich nehme an,
dass die Lösung ist, weiß ich nicht.
Nein.
Ich kann mich auch noch an das Ampelsystem erinnern, da war ja auch noch so ein Döps. Also schon sehr, sehr lange her. Und ich weiß auch im Winter, wenn die Busse nicht hochkamen, da gingen wir zu Fuß von der Kirche hoch bis zur Schule. Also das war früher natürlich ein Ampelsystem. Man kann sich immer Überlegungen machen, ob es machbar ist, ob es vereinfacht werden kann, ob es sicher gemacht werden kann, natürlich. Also da sind wir auf jeden Fall liebend gerne bereit, um zu sehen, was da machbar ist.
Ja, gibt es noch eine Frage zu dem Thema? Hier vorne noch eine letzte Frage, dann würden wir das Thema abschließen.
Ja. Gomez Michael, mein Name. Also ihr im Gemeinderat und Schöffenkollegium, ihr seid ja ganz schön bei der Sache. Ihr kümmert euch seit Jahren um die Wege, so ich das feststelle. Ihr seid mit allem an der Arbeit, nur die Traktoren sind nicht seit gestern schon groß, die sind schon jahrelang groß. Und der Verkehr ist auch schon jahrelang da. Die N62 ist so ein Projekt, ich weiß, 60, 70 Jahre, ich war noch nicht, keine Ahnung, aber das Verkehrsaufkommen auf der N62 ist jetzt auch nicht mehr konform für den Lastwagenverkehr etc., für die ganzen Autos, die da kommen. Also Landwege könnt ihr ja neu machen, ist ja auch gut und schön, ihr wisst ja auch, wie es geht, nur es passiert nichts. Und der N62 passiert genauso viel. Ich kann 20 Mal mit dem Minister da reden und der sagt, ja, ja, glibber mich. Susanne Lützebäuer. Ne? Aber mit der Petition kriegen wir das Thema nochmal auf den Tisch, das wie Shane sagt. Und nur so kann es geschehen, dass wenn eine Straße irgendwann mal gebaut wird, dass der Verkehr aus den Dörfern kommt. Ist egal, wo es hingeht. Das muss sich jeder bewusst sein, der in Grüflingen wohnt, der in Maldingen wohnt, der in Espler wohnt, der in Udler wohnt oder Lengler, Dürler, Malscheid. Keine Ahnung. Nur so kriegen wir das Problem gelöst.
Ja, der Vollständigkeit halber sage ich noch den Anwesenden, dass sie auch bei Shane Pirro auf der Liste stehen, damit auch jeder das dann richtig einordnen kann. Das soll ja, kein Vorwurf
sein, ich will Frage, das nur einordnen. Voilà. Die eigentliche Frage, ich will ja nicht nur meine Meinung sagen, wie die anderen. Abgesehen von der Polizei oder ich weiß nicht was, wie siehst du die Lösungen für da den Verkehr wegzubekommen aus den Dörfern? Nicht nur mit Verkehrsberuhigern oder davor ist es nicht gemacht.
Ich denke, dass du mir die Frage stellst, du siehst mich an, also dann denke ich mal, genau, dass es an mich gerichtet ist. Du darfst eins nicht vergessen, das sind Regionalstraßen und da liegt nicht der Gemeindebehörde. Okay? Wir können immer nur Druck machen und das ist schon jahrelang passiert, das geschieht immer noch. Das hat der vorherige Gemeinderat immer gemacht, schon vorher noch unter Marit Josef auch schon gemacht. Wenn natürlich eine Petition kann helfen, und das haben wir ja eben gesagt, wir haben ja auch kein Problem damit, sie zu unterzeichnen. Wenn es dann nach vorne kommen kann, auf jeden Fall, gerne. Aber nie vergessen, es liegt nicht in unserer Kompetenz. Wir können immer noch nachhaken, mit den Minister sprechen, wie die Marion schon immer gemacht hat, aber er hat immer noch seine Entscheidungsgewalt über diese Regionalstraßen. Wir können ihm nicht sagen, mach du das und das. Dann wird er denken, ja, ja.
Das war ja nicht die Frage. Die Frage war, was gedenkst du zu machen, um den Verkehr aus den Dörfern zu nehmen?
In den Ortschaften meinst du jetzt, nicht die Regionalstraßen?
Genau. Nein, in den Ortschaften zu nehmen.
Ja, da habe ich ja eben schon Bestellung drüber bezogen.
Ich denke, das wurde auch schon in dem Sinne besprochen. Also ja, wir wollen ja auch noch andere Themen jetzt hier ansprechen, unter anderem die sozialen Themen, weil die Kandidaten sind ja auch da eben zu befragt worden. Daher würde ich Audrey jetzt vielleicht bitten, zum nächsten Themenblock überzugehen.
Genau, der nächste und auch der letzte Themenblock. Und da beschäftigen wir uns mit dem Sozialen und auch mit Bürgerbeteiligung. Ich darf Sie bitten, vielleicht ganz kurz Stellung zu beziehen, denn die Zeit läuft davon. Starten wir mal mit den verschiedenen Altersstrukturen in der Gemeinde Burgreuland. Herr Dollendorf, wie steht es denn um die Kleinkindbetreuung? Gibt es genug Tagesmütter in Burgreuland?
Nein. Scheinbar nicht. Das Publikum hat geantwortet. Ist in der Tat ein Problem. Ja.
Das liegt nicht in Ihrer Kompetenz. Das ist eher deutschsprachige Gemeinschaft.
Ja, absolut.
Also dementsprechend kann die Gemeinde da auch nicht viel tun. Aber Herr Schmitz, wechseln wir mal von der Kleinkindbetreuung, wo noch ganz viel Luft nach oben ist, zu der ältesten Generation. Sie schlagen ein umfassendes Betreuungskonzept für Senioren vor. Was bedeutet das, was beinhaltet das? Reichen die existierenden Angebote nicht aus?
Ich muss dazu sagen, die Gemeinde hat viel geleistet mit dem Seniorenhaus in Grüflingen. Das muss man wirklich ihnen hochhalten, aber es sollen auch die anderen Dörfer nicht vergessen werden, die in Uhren, in Aul, die weiter weg sind. Und wir möchten auch für die Senioren Sachen anbieten. Und ich würde darauf bitte auf Shane verweisen, weil das ist ein Thema, womit sie sich sehr, sehr stark befasst hat. Und sie kann da weitere Auskünfte geben.
Ja, Shane Piron.
Ja, wie er bereits sagte, das Thema des Seniorendorfhauses in Grüflingen ist definitiv ein sehr, sehr guter Anfang. Wir möchten in der Hinsicht die Angebote auch ausweiten. Es war die Sprache davon, dass das Seniorendorfhaus gezielt an gewissen Tagen geöffnet ist und dort auch eine Tagesbetreuung angeboten wird. Das ist natürlich wichtig. Es ist auch wichtig, dass das regelmäßig angeboten wird, damit wir auch auf der anderen Seite die Familien entlasten können. Zusätzlich ist es natürlich wichtig, dass wir uns dafür einsetzen, dass die Senioren auch aus den anderen Dörfern dann nach Grüflingen kommen. Es ist nicht mehr jeder so mobil und hat nicht vielleicht die Möglichkeit, selbst dorthin zu kommen. Das ist definitiv ein großes Thema. Ein anderes großes Thema ist auch in der Seniorenpolitik, Es gibt den bestehenden Seniorenbeirat, die UHUs, und alle Entscheidungen, die auf gemeindepolitischer Ebene getroffen werden, die Senioren auch effektiv betreffen, da müssen wir sie auch mit in den Entscheidungsprozess einbeziehen. Ist es in Form eines Gutachtens, ist es so, wenn wir uns mit den Leuten zusammen an den Tisch setzen und Lösungen ausarbeiten, wir müssen die Leute fragen, wo drückt der Schuh, wo können wir weiter ansetzen.
Nur eine kurze Sache dazu, der UHU-Beirat, der besteht auch aus Privatleuten. Und wie ich weiß, ist deine Mutter auch da drin. Also ich meine, wenn da ein Problem ist, wieso hat sie es denn nicht gleich gemeldet? Oder weiß sie nichts von den Problemen, die Sie hier ansprechen?
Ich sage nicht, dass Sie Probleme direkt melden. Ich sage, dass wir, wenn wir Entscheidungen in der Gemeinde treffen, die Senioren etwas angehen, dass wir sie dann auf jeden Fall in jeglicher Hinsicht zu Rate ziehen müssen. Weil ich meine, die Senioren, das sind die Menschen, die diese Gemeinde aufgebaut haben. Das ist das Rückgrat unserer Gesellschaft und die dürfen da keinesfalls außen vor gelassen werden.
Ich glaube, wir haben ein sehr direktes Ohr zum UHU. Wenn hier einer ist, und die ist leider heute nicht da, es wäre schade, wenn das es nicht hören kann, das ist Sonja. Die hat Stunden über Stunden mit dem UHU verbracht und es hat ihr immer wieder Spaß gemacht. Und immer danach, wenn wir im Kollegium gesessen haben, hat sie uns auch berichtet, was im UHU so gemacht wurde, was erzählt wurde. Dass die Arbeit, die sie da geleistet hat, das ist wieder eine von diesen Arbeiten, die absolut nicht sichtbar sind, wo sie wirklich Stunden mit den Senioren da verbracht hat und auch dieses offene Ohr da war, was jetzt hier angesprochen wird, was irgendwie eingerichtet werden soll, was aber eigentlich immer funktioniert hat. Jetzt wird die Sonja natürlich auch nicht weitermachen, deswegen kann man es trotzdem dann zum Ansporn nehmen, dass wir das auch weitermachen, dass abwechselnd vielleicht einer vom Kollegium und der Bürgermeister oder wer auch immer oder auch Mitglieder vom Gemeinderat auch zum UHU mitgehen, dass wir berichten, was wir eigentlich im Gemeinderat machen und dass die Senioren uns berichten, was ihre Sorgen und Ängste sind.
Da kann ich dich kurz ergänzen, das weißt du noch gar nicht. Sonja hat mir eben noch bestätigt, auch wenn sie aus dem Gemeinderat austritt, würde sie die Arbeit mit den HUs gerne weiterführen.
Kommen wir von den Ältesten noch mal zu den Jüngeren. Frau Piron, Sie schlagen die Gründung eines Jugendbeirates vor. Was soll denn da passieren? Was soll der bewirken, der Jugendbeirat?
Genau das Gleiche, wie ich eben schon gesagt habe, was die Senioren betrifft. Wir müssen sie in die Entscheidungen, in die politischen Entscheidungen mit einbeziehen. Bei einem Jugendbeirat geht es effektiv darum, sie können einerseits ihre Gutachten, ihre Meinung dazu geben, wenn wir auf gemeindepolitischer Ebene Entscheidungen treffen, die auch effektiv die Jugend, die zukünftigen Generationen betreffen. Denn es ist schließlich so, die Jugend, die wollen wir hier halten. Wir möchten haben, dass unsere Gemeinde lebenswert und aktiv gestaltet ist. Und da dementsprechend wollen wir auf jeden Fall ansetzen. Auf der anderen Seite ist es natürlich, gibt es da auch die Möglichkeit, dass ein Jugendbeirat Ideen gibt, dass sie selbst auch ihre eigenen Ideen zur Gestaltung der Gemeinde mit einbringen können. Denn wie ich eben bereits schon mal kurz gesagt habe, ich glaube, wir trauen unserer Jugend einfach viel zu wenig zu. Unsere Jugend ist fähig, unsere Jugend ist da, unsere Jugend will und darauf sollten wir auf jeden Fall aufbauen.
Herr Dollendorf.
Ja, sehr gerne. Also wenn ich absolut einverstanden, Jugendbeirat ist eine gute Sache. Wir haben es zweimal versucht. Ich glaube, zweimal. Und es hat sich nie jemand gemeldet. Aber gerne können wir den Faden nochmal aufnehmen, nochmal versuchen. Also ich finde unsere Jugend auch toll, was sie macht. Aber wir haben ein bisschen diese Politikverdrossenheit. Und die geht auch schon runter bis auf eine gewisse Ebene, wo man sagt, nee, das ist Politik, das ist bäh. Und dann macht man da nicht mit. Aber wir können es gerne nochmal versuchen, nochmal aufrufen, dass die Jugend sich beteiligt.
Vielen Dank. Jetzt nochmal die Frage an Sie im Publikum. Gibt es Fragen zu den Themen, die wir gerade eben besprochen haben? Wenn ja, dann heben Sie die Hand und Caroline kommt zu Ihnen.
Guten Abend, ich bin Inga, ich komme aus Larscheid, ich wohne auch in Larscheid und was mir den ganzen Abend noch gefehlt hat, ist eure Einstellung zu, wir haben viel über die Straße gesprochen, die aus Burgreuland rausfährt, die nach Luxemburg fährt. Ich fahre jeden Morgen in die andere Richtung, ich fahre auch sehr oft mit dem Bus, bin sehr dankbar, dass es die Expresslinie gibt, die mich fast in Larscheid abholt, die 2 Kilometer gar nicht zu Fuß machen. Wie eben hat der Moderator, glaube ich, gesagt, möchten Sie, dass wir hier unter uns bleiben oder so. Wie steht ihr denn dazu zur Willkommensgemeinde Burgreuland? Wenn ich mir überlege, dass ihr das Gewerbegebiet erweitern wollt, dass der Horeca-Sektor Leute braucht, die da arbeiten, dass ihr in Teilen nicht mehr seht, dass unsere Leute das machen möchten oder dass die das machen können. Brauchen wir in euren Augen die Leute, die zugezogen sind, aus dem Inland, aus dem Ausland, von überall? Oder wollen wir unter uns bleiben?
Vielleicht kann da einer pro Liste reagieren zu dem Thema.
Gut, unter uns bleiben. Wenn wir das selber schaffen können, weshalb sollen wir Fremde hinzuziehen? Wenn wir unsere Leute, die hier in der Gemeinde leben, eine Arbeit machen können und damit sich sehr viel Arbeitsweg sparen können, was mit Zeit verbunden ist, gerne, sofort. Ich auch persönlich arbeite in Lüttich, ich fahre auch den anderen Weg, sind auch jeden Tag eine Stunde. Gut. Wenn das hier klappt, wenn ich den Auftrag bekomme, ich habe meinen Job gekündigt, dann spare ich auch sehr viel an CO2 ein.
In unseren Augen sind wir definitiv eine Willkommensgemeinde. Also ich glaube, wir können uns glücklich darüber schätzen, über jeden einzelnen Bürger, der hier leben möchte, der sich hier einbringen möchte, der hier arbeiten möchte. Und da ist ein aktives Miteinander ganz einfach gefordert. Also ich denke, wir sollten auf keinen Fall nach irgendwelchen Ausschlusskriterien vorgehen. Wir möchten unsere Gemeinde attraktiv gestalten. Wir möchten unsere eigene Jugend hier halten. Wir möchten unsere eigenen Leute hier halten. Wir möchten Arbeitsplätze schaffen. Und das sowohl für unsere Leute als auch für die Leute, die aus anderen Gemeinden kommen, die aus dem Ausland kommen, die sich hier ansiedeln möchten, die hier leben möchten, die sich aktiv dafür entscheiden, die Gemeinde Burgreuland gefällt mir, ich möchte dahin, und da sollten wir definitiv offen mit umgehen und eine lebendige Willkommenskultur leben.
Vielen Dank. Gibt es noch eine Frage zu den Themen? Ganz hinten, ich glaube, der Mann im blauen Polo-Shirt war zuerst.
Ja, guten Abend. Ich komme auf Michael zurück. Du sagst mit eurer Petition, ihr sagt den Leuten, eine neue Trasse, egal wohin, wäre es doch. Eben wurde das so, egal wo. Wenn ihr mit diesen Sachen auf den Markt geht, da liegt doch auch falsch. Also es soll schon eine sinnvolle sein. Und da muss zusammengearbeitet werden, weil ich sehe in Esbloch, was ich öfters mit 10, 15 Metern gekämpft wird, durchstommen, und dann wird eine Lösung mit 1 oder 2 Kilometer mehr fahren nicht die Lösung sein.
Ich glaube aber, dieses Thema haben wir wirklich schon lange genug diskutiert. Gibt es irgendwie noch eine Frage zum Thema soziales Bürgerbeteiligung, wo wir gerade eben drüber gesprochen haben?
Die Bürgermeisterin. Ja,
guten Abend. Ich wollte auf die einzelnen Themen kurz eine Bemerkung geben. Jugend, es herrscht, hat eben gesagt, Jugendbeirat. Nein, wir haben in den 2 letzten Legislaturen Aufrufe gemacht für die öffentliche Jugendarbeit. Und da war der Bedarf effektiv begrenzt. Und das sollte man auch in der nächsten Legislatur, egal wer es macht, sollte da nochmal Anlauf nehmen. Was die Senioren angeht, hat die Kollegin Sonja Huscheid sehr viel Arbeit geleistet. Aber es wird auch in den einzelnen Ortschaften sehr vieles geleistet. Die 3x20-Jährigen und die Leute sind auch so mündig, dass sie untereinander absprechen, wer nimmt mich mit, wie können wir fahren. Das sind keine alten Leute, die bevormundet werden möchten. Und aus dem Grund geschieht da auch schon sehr vieles, was, denke ich mal, eher im Verborgenen ist. Wir haben durch das Infoblatt, was wir kreiert haben, jedes Mal eine Seite, wenn man es aufschlägt, oben links, was alles angeboten wird. Also da ist schon sehr vieles, was im Gange ist. Es kann immer mehr, das ist natürlich so, aber das läuft auf jeden Fall. N62 gehe ich jetzt nicht mehr drauf ein, das läuft mir mittlerweile schon, das ist schon irgendwie hinten im Kopf eingebrannt und das ist täglich präsent. Aber ansonsten finde ich es gut, dass so viele Leute sich jetzt präsentieren. Das hätten wir uns vor 6 Jahren auch gewünscht. Und von daher wünsche ich allen dann alles Gute und viel Glück.
Ja, Frau Duhr, das war mein Stichwort. Alles Gute und viel Glück. Am 13. Oktober wird gewählt. Unsere Kandidatinnen, unsere Kandidaten haben jetzt noch ganz, ganz kurz zum Abschluss die Möglichkeit, Ihnen, meine Damen und Herren, Argumente zu liefern, warum Sie, die Dame, die Herren wählen sollen am 13. Oktober. Und wir starten mit Herrn Spitz. Kurz, bitte.
Ja,
Wer mich kennt, weiß, dass ich gerne Verantwortung übernehmen werde, will und kann. Ich hoffe, dass die Wähler auch mir die Möglichkeit geben, den Gemeinderat beizusitzen. In welcher Position auch immer, das wird man dann sehen. Natürlich werden wir Debatten führen. Es wird nicht immer Sonnenschein sein. Wir werden unsere Standpunkte natürlich vorbringen und verteidigen. Aber auch ich bin für eine konstruktive Mitarbeit, dass wir richtige Lösungen und gute Entscheidungen treffen für die Gemeinde. Natürlich werden wir es nicht dem Recht machen können. Da müssen wir mit leben. Und ich stehe für eine offene und einfache Politik, die die Leute verstehen und dass die Politikverdrossenheit vielleicht ein wenig zurückkommt und dass die Leute Spaß haben an der Politik, weil ich werde es auch haben. Vielen Dank.
Herr Dollendorf, warum sollte man Sie wählen am 13. Oktober?
Ja, die letzten 6 Jahre haben sehr viel Spaß gemacht. Ich habe unglaublich viel gelernt. Ich stehe jetzt an so einem Punkt, wo ich sehe, dass die Früchte der ganzen Arbeit kommen endlich irgendwie zum Tragen. Nicht nur meiner Arbeit, auch die meiner Vorgänger, die sehr viel Arbeit geleistet haben. Und die Projekte, die jetzt zur Umsetzung kommen, die würde ich gerne noch ein Stück weit mitbegleiten. Sie sind sehr, sehr komplex. Ich glaube, es wäre schade, wenn jemand sich gänzlich neu da einarbeiten muss. Und deswegen stehe ich zur Verfügung, um diese wichtigen Projekte noch in den nächsten 3 Jahren auf jeden Fall voranzutreiben.
Frau Piron, warum sollte man Ihnen die Stimme geben am 13. Oktober?
Wir bieten den Bürgern von der Gemeinde Burgreuland dieses Jahr wirklich nochmal eine Wahl. Ich bin froh, dass es 2 verschiedene Listen gibt, dass wir nochmal politischen Diskurs... Oh. 2 und eine Einmannliste, entschuldigen Sie bitte, danke schön für die Korrektur, dass nochmal eine politische Diskussion aufkommt, dass wir nochmal eine Demokratie leben werden und man sollte uns wählen. Wir setzen uns vor allem für die Verkehrssicherheit ein, für die Aufarbeitung des Tourismus, für die Jugend, für die Senioren. Es gibt viele Punkte, wir haben viele Ideen, an denen wir ansetzen wollen. Und unser Ziel ist es, wirklich so stark wie möglich zu werden, sei es halt eben auf Bänken der Opposition oder sei es auf Bänken der Mehrheit. Unser Ziel ist es, uns einzubringen. Wir möchten arbeiten, wir möchten uns engagieren und wir möchten auch konstruktiv mit den anderen zusammenarbeiten. Danke.
Ja, Herr Stellmann, warum sollte man sich für Sie entscheiden?
Gut, man hat schon so vieles hier gehört, wo ich nur beisteuern kann. Der mich kennt, der weiß, ich bin ein Mann der Taten und nicht der leeren Worte. Ich und mein Team, wir sind ein kompetentes Team und ich will der Bürgermeister von Burgreuland werden. Nicht nur, weil ich es will, sondern weil ich es kann.
Das ist ein klares Statement zum Abschluss. Ja, liebes Publikum, dat wort, also das war's für heute Abend. Vielen Dank an alle Kandidaten für ihre Teilnahme und an Sie, liebe Gäste, für Ihre Aufmerksamkeit und Ihre Fragen. Die Fotos zum heutigen Abend finden Sie morgen früh auf grenzeschuh.net. Einen ausführlichen Nachbericht meiner Kollegin Petra Förster lesen Sie dann am Freitagnachmittag im Netz und am Samstag in der Printausgabe des Grenzeschuh. Die Wahldebatte ist außerdem auf Radiokontakt aus Belgien Now morgen Abend zu hören oder jederzeit im Netz. Abschließend bleibt mir nur zu sagen, gehen Sie zur Wahl, jede Stimme zählt. Also machen Sie von Ihrem Wahlrecht Gebrauch. Danke, dass Sie da waren. Verbringen Sie noch einen schönen Abend. Bleiben Sie politisch interessiert und kommen Sie gut nach Hause. Bis bald. Tschüss.